Melanie Amann, Peter Altmaier und Wolfgang Schmidt, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, Frau Messer, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Das Kanzleramt ist, wenn man so will, die Kompromissmanufaktur der Bundesregierung. So haben es die Kollegen der Süddeutschen Zeitung mal beschrieben, Melanie Amann. Und bei der Gelegenheit herzlich willkommen. Wiederum drückt es so aus, Kanzleramt, das ist so ziemlich die komplexeste Managementaufgabe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn egal, ob es um den Schutz der Bienen oder die Rettung des Euro geht, alles, was keiner mehr lösen kann, wird irgendwann so lange hocheskaliert, bis es irgendwann direkt bei Peter Altmaier landet. Und zwar direkt auf dessen sagenumwobenen Schreibtisch, auf dem sich, so berichten es gewöhnlich außergewöhnlich gut informierte Kreise, in besten Zeiten die Akten stapelten, weil der Mann als Kanzleramtschef so viel zu tun hatte, dass die ein oder andere Unterlage auch mal ein bisschen warten musste. Was genau passiert da eigentlich im Maschinenraum der Macht? Darüber wollen wir heute sprechen. Was passiert da alles im Hintergrund, damit der Kanzler, in seinem Fall die Kanzlerin, nach vorne hin Politik machen kann? Wie war das zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, als Merkel und Seehofer sich so zerstritten, dass es irgendwann tatsächlich auch persönlich wurde? Wie hat er das gelöst? Und wie hat Wolfgang Schmidt das gelöst, der danach das Kanzleramt für Olaf Scholz leiten musste, durfte? Ein Kanzleramtsminister, der im Amt so gut wie nie öffentlich in Erscheinung trat, erstaunlicherweise, obwohl Melanie Amann über ihn sagt, das ist definitiv der Mann mit den meisten Journalistenkontakten in der Geschichte dieses Amtes. Und welche Rolle spielt dabei eigentlich der Charakter der Kanzlerin, des Kanzlers, für den man gerade tätig ist? Um auch in diesem Fall Melanie Amann zu zitieren, ich glaube, es ist deutlich einfacher, es mit Friedrich Merz auf einer einsamen Insel auszuhalten, als mit Olaf Scholz. Sieht er das auch so? Und wie war das für ihn als politischer Notarzt, der ständig versuchen musste, die Ampel mit immer neuen Herzdruckmassagen und Mund-zu-Mund-Beatmungen am Leben zu halten? Interessante Fragen. Ihnen allen ganz herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Ja, Herr Schmidt, vielleicht aus aktuellem Anlass an Sie die erste Frage. Wie froh sind Sie, dass Friedrich Merz nach nur einem Jahr Ihren Kanzler Olaf Scholz in der nach unten offenen Beliebtheitsskala der unbeliebtesten Kanzler aller Zeiten direkt abgelöst hat?
Nicht froh tatsächlich. Also ich würde mir immer wünschen, dass auch Olaf Scholz beliebter gewesen wäre. Mhm. Aber ich glaube, es ist für unsere Demokratie nicht wirklich gut, dass die Kanzler jetzt alle im Prinzip seit mehreren Jahren unbeliebt sind. Und ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem politischen System zu tun, dass wir jetzt immer lagerübergreifende Koalitionen haben, wo zwischen den Koalitionspartnern es immer Reibungen gibt. Und das lädt sich dann natürlich jeweils am Kanzler ab.
Gut, aber früher gab es auch Koalition, da gab es auch Reibung, da gab es auch Theater. Um das mal kurz mal vorzutragen, das ist schon interessant. Der Tiefstwert von Olaf Scholz, haben Sie es noch im Kopf?
Nee, ich habe mich ja eher mit den anderen
Sie wissen es ganz genau.
Nein, tatsächlich nicht.
Frau Amann, ist das glaubwürdig, wenn er das sagt?
Ich glaube, er hat sie alle im Kopf.
Er hat sie im Kopf und tut jetzt so, als hätte er sie verdrängt. Der Tiefstwert für Olaf Scholz waren 18%. Kommt jetzt die Erinnerung zurück? Nein. Der Tiefstwert von, da sehen wir es gerade, Friedrich Merz, 13%. Wie geht Ihre Erklärung, Frau Amann, dass das so ist?
Ich glaube, es liegt nicht nur an ihm, es liegt auch an anderen Faktoren, um fair zu sein. Aber es liegt natürlich auch an der Art, wie er mit den Menschen spricht, an der Performance der Regierung, an dem, was vorgezeigt werden kann, an Erfolgen und eben an Nicht-Erfolgen, Misserfolgen.
Teil der Regierung sind ja auch andere, die sind deutlich weiter vorne, ne?
Und es ist eben auch, weil er selber ja immer sagt, er war ja immer der Heilsbringer aus Sicht gerade seiner Partei, der das alles selber managt. Und sobald er da ist und dieser Klempner der Macht, Herr Scholz, abgelöst ist, wird alles sozusagen golden. Mhm. Das geschah dann nicht und das weckt natürlich eine gewisse Enttäuschung.
Halt mal, wie geht Ihre Erklärung, dass da diese 13% steht?
Ja, ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass die Probleme erstens sehr groß sind und zweitens, dass die politischen Parteien der Mitte vor der letzten Bundestagswahl doch den Mund ziemlich vollgenommen hatten. Das betrifft nicht nur meine, aber meine Partei natürlich auch.
Und wenn Sie sagen, die Parteien sprechen ja in der Regel nicht. Wer genau hat da den Mund so vollgenommen?
Naja, jede Partei tritt mit einem Wahlprogramm an. Wenn man sich die Wahlprogramme anschaut und überlegt, was ist versprochen worden, was war realistischerweise zu halten, was war unter Bedingungen einer Koalitionsregierung, die wir eigentlich immer hatten, seit 1949 machbar und denkbar. Und dann war die Enttäuschung vorprogrammiert. Wenn man also weiß, dass man die Ausgaben für die Bundeswehr enorm erhöhen muss, wenn man weiß, welche Probleme man stemmen muss in vielen anderen Bereichen, Infrastruktur und so weiter, dann kann man die Schuldenbremse vermutlich in der Form, wie wir sie in den 16 Jahren oder in den 12 Jahren der Regierung Angela Merkel eingehalten haben, nicht einhalten. Und wenn es dann der Eindruck erweckt wird, es geht und man hat Sparpotenziale, ist die Enttäuschung nachher groß. Und das Zweite ist, ich glaube, dass die Parteien der Großen Koalition eben auch eine Zeit lang gebraucht hatten, zu lernen, wie man Kompromisse macht, die am Ende Probleme lösen und trotzdem gesichtswahrend auch für beide Seiten sind. Und all das ist zusammengekommen. Wir hatten jetzt einen guten Koalitionsausschuss. Das, glaube ich, kann man sagen. Aber die Stimmung bei ganz vielen wohlmeinenden Menschen, die muss erst noch gedreht werden.
Haben Sie noch die Werte von Angela Merkel im Kopf, was Beliebtheitswerte angeht?
Ja, also aber damit möchte ich nicht angeben. Ich bin kein Statistiker der Umfragezahlen. Das hat mich nie interessiert. Man soll auch nicht nach Beliebtheit schielen. Aber was ich weiß ist, dass Angela Merkel eigentlich während der gesamten Kanzlerschaft der 16 Jahre ziemlich weit oben war in den Rankings.
Soll ich mal lösen?
Und in vielen Jahren auch ganz oben an der Spitze.
Soll ich mal lösen? Bitte, der Tiefstwert, während Sie Kanzleramtschef waren, waren 46%.
Ja.
Heute ein undenkbarer Wert. Und der Tiefstwert all time sozusagen, der schlechteste Wert, den Angela Merkel jemals erreicht hat, war, schätzen Sie mal?
30?
40.
Ja.
40%.
Aber ich glaube, es passiert mehreres. Ne? Das Parteiensystem hat sich deutlich ausdifferenziert. Die Große Koalition, die mal über 80% hatte, ist jetzt knapp 12 Stimmen Mehrheit über 50. Und das heißt, die Leute, die nicht die beiden Parteien der Mitte, SPD und CDU, CSU gewählt haben, sind natürlich auch noch mal härter in der Beurteilung des Kanzlers.
Ja.
Und ich glaube, es gibt eben diese zwei Elemente. Einerseits das, was Kanzler selber mit verursacht haben. Ich glaube, das, was Peter Altmaier zur Schuldenbremse sagt, zu dem Wahlkampf, der, sagen wir mal, nicht ganz hundertprozentig ehrlich geführt worden ist und dann zur Enttäuschung geführt hat. Aber dieses strukturelle Problem, dass wir inzwischen eben Koalitionen haben, die aber eben lagerübergreifend sind, also nicht CDU und Liberale und SPD und Grüne, die in gewisser Form näher beieinander sind, sondern Parteien, die wirklich zu den Grundsatzfragen der Republik, Staatsverschuldung, Steuer, Rolle des Staates, Größe des Sozialstaates, sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, die treffen jetzt aufeinander. Und deswegen gibt es die ganze Zeit diese Vorstellung von Streit und von Auseinandersetzungen, was, glaube ich, zur Politik eben dazugehört.
Wolfgang, wir hatten in den 16 Jahren, die ich selber miterleben durfte, immerhin 12 Jahre eine Koalition mit euch.
Das meine ich.
Wir hatten einmal eine Koalition mit der FDP und 12 Jahre mit euch. Und da waren die Unterschiede auch schon sehr groß. Und es ist halt eben dann immer auch die Frage, wie die Verantwortlichen, also vorneweg der Kanzler oder die Kanzlerin, die zuständigen Fachminister, die für die einzelnen Themen stehen, wie man so miteinander umgeht, dass Kompromisse herauskommen, die für beide Seiten etwas beinhalten und trotzdem das Land insgesamt voranbringen. Das ist die Herausforderung. Es geht nicht um irgendeinen Kompromiss, sondern es geht darum, dass man den Mut hat, die Dinge so lange vorzubereiten und zu diskutieren, bis am Ende dann auch ein vorzeigbares Ergebnis rauskommt.
Meine Antwort ist, es hat sich sozusagen aufgestaut. Ich habe das ja in der SPD mitgekriegt. Ne? Und wir haben ja 2017, als Jamaika gescheitert ist, besser nicht regieren als schlecht regieren, Christian Lindner, hat sich die SPD wahnsinnig schwer getan, nach diesen 4 Jahren großer Koalition, 2013 bis 2017, nochmal wieder in die Große Koalition zu gehen. Und der Frust in beiden Parteien, das merkt man jetzt in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion genauso wie in der SPD-Fraktion, mit diesen anderen regieren zu müssen, hat sich aufgebaut. Und das glaube ich, das erklärt ein bisschen, warum die Stimmung so schlecht ist.
Aber da gibt es doch auch einen allgemeinen Verdruss mit der Politik, oder?
Ja.
Definitiv. Und jetzt mit Blick nochmal auf Olaf Scholz, war auch spezieller Kunde sozusagen für Sie als Kanzler,
oder? Ja, wobei
Chef,
das
oder?
Interessant ist, ich habe
jemand, der eine sehr spezielle Art hatte zu kommunizieren, ja, vor allen Dingen auch nicht zu kommunizieren.
Interessanterweise, als Olaf Scholz Kanzler wurde und so bis ungefähr Februar, war er der zweitbeliebteste Politiker der Republik nach Angela Merkel.
Und als Bundesfinanzminister,
noch als Kanzler. Alle drei Parteien nach der Bundestagswahl im September 2021, also CDU, SPD, Grüne und FDP, die an der Ampelkoalition beteiligt waren, haben bessere Werte gehabt.
Erkennt sie doch bis, nicht jemand mehr.
Nee, ja, aber ich habe mich nicht auf die Personenzahlen so sehr, sondern mehr auf die strukturellen Fragen tatsächlich. Also, dass alle drei Parteien, bis wir diese Impfdiskussion dann hatten, im Januar 2022,
also
ja, ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, weil ich mich natürlich auch frage, wo ist es eigentlich gekippt? Und was ist eigentlich passiert? Und für mich ist eine der Erklärungen diese Impfauseinandersetzung, einrichtungsbezogene Impfpflicht hin zu dieser allgemeinen Impfpflicht. Und da ist die Stimmung gekippt.
Darf ich Sie beide noch mal fragen, bevor wir gleich mit Melanie Ammer noch mal das Grundsätzlichere ein bisschen besprechen? Wie diskutiert man das dann hinter den Kulissen im Kanzleramt? Wie läuft das? Überlegt man sich, okay, wer sagt's ihr jetzt? Wer sagt's ihm jetzt? Wie bringt man ihm das bei? Sagt man, pass auf, du musst anders sprechen? Wer hat Scholz gesagt, du stehst jetzt bei 18%, wir müssen was tun?
Na, diese Frage, Prozente spielen tatsächlich nicht so sehr eine Rolle, sondern es geht schon ein bisschen mehr um die, die Sachen.
Akzeptanz.
Und, da hat Peter Altmaier, finde ich, total recht. Es geht nicht darum, jetzt den Schönheitspreis zu gewinnen, sondern erstmal das zu machen, was notwendig ist. So, und unsere und Scholzens Kanzlerschaft
hat das ja, aber es ist also eine gewisse Zustimmung ist ja wichtig.
Ja, nur wenn
du weißt, da draußen hast du ein halbes Land gegen dich, dann hast du ein Thema, deine Politikschicht
und natürlich, das gehört dazu, dass man im inneren Kreis sehr intensiv genau darüber redet.
Genau, wer sagt es ihm dann?
Das macht der Regierungssprecher, das macht die Büroleiterin, das macht der Kanzlerschaftschef, klar. Also das gehört, finde ich, zu dieser Aufgabe dazu, dass man intern brutal ehrlich ist. Und das
Können die Chefs das dann ab?
Ja. Sonst hätte ich es mit Scholz auch nicht so lange ausgehalten, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich kann dem nicht offen sagen und kritisieren.
Und konnte Angela Merkel das ab, Herr Altmaier?
Ja, sie konnte es ab. Allerdings will ich den Akzent doch ein bisschen anders setzen. Die Diskussion darf doch nicht sein, da hast du was falsch gemacht, weil du siehst, deine Beliebtheitszahlen gehen runter. Sondern die Diskussion muss doch sein über das Thema in der Sache. Lösen wir das Problem, das die Leute empfinden, mit dem, was wir vorgeschlagen haben oder nicht? Und wie kann man einen Kompromiss finden, den man nach außen vertreten kann und der trotzdem auch in der Sache richtig ist?
Der substanziell
was
kann.
Das ist die große Schlacht immer. Und natürlich muss ein Kanzler, und das habe ich bei Angela Merkel erlebt, auch bei Helmut Kohl im Übrigen, da war ich noch Hinterbänkler, muss bereit sein auszuhalten, dass seine Mitstreiter ihm sagen, in der Sache glauben wir, dass man es anders machen müsste. Und bei Angela Merkel, wir hatten oftmals auch harte Diskussionen, obwohl Angela Merkel und ich in vielen Fällen grundsätzlich einer Meinung waren, was die grundsätzliche Politikausrichtung angeht. Aber wir hatten in einzelnen Sachfragen durchaus Diskussionen. Und die hatten wir natürlich dann auch mit Sigmar Gabriel, dem Vizekanzler, und mit Horst Seehofer. Endlos viele Sitzungen gehabt, wo wir entweder einzeln mit den Koalitionspartnern oder mit allen beiden Vorsitzenden zusammen mit den Fachministern versucht haben, rauszukriegen, was ist in der Sache richtig. Und es gibt kein Buch, wo das Allgemeinwohl verzeichnet ist, sondern darum muss man ringen.
Aber und das Interessante ist doch, dass beide Kanzler, Scholz und Merkel, sehr eigentlich eine ähnliche Form der Kommunikation hatten, also sehr reduziert, eigentlich auch eher spröde, also jetzt ja beide keine Typen zum Umarmen. Aber irgendwie war es ja so, dass bei Merkel die Leute dann doch, man sieht es ja an diesem sehr guten, schlechtesten Wert, immer noch das Gefühl hatten, da ist eine Person mit Autorität und Kompetenz und die kriegt das irgendwie hin. Und es ist Scholz in der kurzen Zeit, in der er da war, nicht gelungen, diesen selben Eindruck zu erwecken. Also seine reduzierte Kommunikation wurde als Schwäche, als Gehemmtheit und auch als, ja, als Mangel an Autorität in dieser ja chaotischen Koalition, mit wo Grüne und FDP auch so sehr stark miteinander gerungen haben, wahrgenommen. Und bei Merkel war das dann dieses erstmal abwarten. Man weiß dann, irgendwann kommt die Entscheidung und dann... dann wird das schon irgendwie laufen. Ich glaube, die hatte da einen durch die Länge der Regierungszeit auch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Und den hatte Scholz, so beliebt er vorher gewesen sein mag, eben nicht in dieser Rolle.
Ich bin Ihrer Meinung. Aber bei Scholz darf man eines nicht vergessen. Er hatte auch einen ganz starken Moment. Und das war diese Zeitenwende-Rede. Ich war ja damals schon im Ruhestand und ich weiß das noch so gut wie heute. Ich saß da vorm Fernsehgerät sonntagmorgens, wie viele Millionen Leute in der Republik. Und das hat er wirklich gut gemacht. Und dann ist die Sache aber relativ schnell wieder gekippt. Nämlich als die Frage war, was können wir denn liefern? Stahlhelme, Schutzhelme.
Ja, das war im Januar.
Das war, oder war im Januar schon vorher, ja. Aber jedenfalls, wir hatten ganz lange eine Diskussion. Die Panzer gingen nicht und andere Dinge gingen nicht. So, und dann kam die Schuldenbremse, das Schuldenbremsenurteil des Bundesverfassungsgerichts. Und da war die Koalition nicht mehr imstande, ihre inneren Gegensätze zu überwinden. Und das haben wir zum Beispiel in der Regierungszeit von Angela Merkel nur ein einziges Mal nicht geschafft. Das war nämlich, als 2017 die SPD sagte, wir machen die Grundsicherung im Alter. Die machen wir jetzt nicht mehr in dieser alten Koalition, sondern da finden wir keinen Kompromiss, der uns weit genug geht, und dann war das Wahlkampfthema.
Ja. Trotzdem noch einmal gerne ins Hier und
das
Jetzt kommen.
Das ist für Spezialisten, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Leute sich da draußen noch erinnern an, also jeder kennt das Schuldenbremsenurteil, genau. Aber
so, ich muss jetzt im Moment überlegen. Noch mal, welche Rolle spielt dabei Charakter, Attitüde? Olaf Scholz hat ja immer ein bisschen so verströmt, ich weiß es aber besser als ihr.
Nein, ich glaube, das Problem ist...
Das war bei Angela Merkel anders.
Ja.
Und wenn man jetzt einmal zu Friedrich Merz guckt, um das einmal kurz zu sagen, Sie haben gesagt, Frau Ammann, je größer der Druck auf Merz ist, desto größer wird auch seine Ungeduld mit Widerspruch.
Ja, und also so wird mir das berichtet. Ich bin ja selber in diesen Runden nicht dabei. Und ich fand das Stichwort, was Sie gerade gesagt haben, mit der brutalen Ehrlichkeit, das muss man abkönnen. Und ich glaube, er kann das nicht ab. Und also ich habe auch in dem Vorgespräch gesagt, ich finde es zutiefst menschlich, dass unter Druck du natürlich weniger Lust hast, dir Kritik anzuhören.
Klar.
Aber es ist so, dass nach allem, was mir die Leute berichten, dass Merz... Es gibt diesen Safe Space für ihn im Kanzleramt nicht, wo er mit engen Vertrauten sitzt, die ihm alles sagen können, und er nimmt das an. Und es gibt offenbar, nach allem, was ich höre, auch nicht die Situation, dass er in Runden reingeht und sagt, die SPD will XY, ich weiß einfach nicht, wie weit sollen wir denen entgegenkommen, was meint ihr? Und setzt sich hin, Brainstorming oder beratet mich, helft mir, so, sondern er hat irgendwie so diesen Impuls, dass er immer selber zeigen muss, ich weiß, wo es lang geht. Ich muss euch ja führen. Ich bin ja euer Chef. Es wird ja immer berichtet, er sieht sich ein bisschen als CEO irgendwie der Regierung. Und ich muss doch selber, wenn ich die Linie nicht vorgebe, bin ich schwach. Dabei ist er ja in Wahrheit viel schwächer, wenn er nicht auf den Rat von seinen Leuten hört.
Und
die Ergebnisse sieht man ja auch.
Ja, und stellt sich dann hin und dann kommt es zu Aussagen wie dieser hier. Schauen Sie mal.
Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, Empörte, Berufskritiker. Wegtreten. Wir gehen mit Zuversicht und Optimismus an die Arbeit und wir bringen unser Land wieder auf Kurs.
Sozusagen nach dem großen Wurf der Reformen. Wer schreibt sowas?
Ach, ich muss sagen, ich finde das noch nicht mal so schlimm. Ich finde, da gibt es viel schlimmere Sachen, die Sie von ihm hätten einspielen können. Ich finde so dieses, dass er den Leuten...
Das ist sozusagen das Aktuellste, was
aber
wir jetzt
gerade... Aber es spricht, sagen wir mal, dafür, dass er natürlich auch so dieses, bitte keinen Widerspruch, bitte keinen...
Weil wir gerade also, über Kritikfähigkeit gesprochen
folgt
haben.
Folgt mir und ich fand es ja schon fast da rührend, dass er dann bei der Vorstellung dieses Koalitionspakets gesagt hat, bitte unterstützt das, was wir machen. Aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du die Leute irgendwie überzeugst. Du musst denen ja einen Grund liefern, dass sie mitmachen. Wenn du gleichzeitig sagst, meldet euch bitte am ersten, meldet euch beim Arzt, wenn ihr euch krank fühlt, ab Tag 1, und zwar nicht nur telefonisch. Solche Botschaften, die widersprechen einander. Und was ihm auch fehlt, ist die Nähe in die Partei, zu den Ministerpräsidenten. Das hört man ganz oft. Also es gibt ja immer diese Runde vor dem Bundesrat, wo die abends zusammensitzen, die Ministerpräsidenten, und sich austauschen mit früher der Kanzlerin, jetzt dem Kanzler. Und Merkel, Herr Altmaier, Sie wissen es besser, saß dann da bis in die Puppen beim Wein mit denen zusammen und die konnten alles loswerden. Was gibt's bei Ihnen für Probleme? Wie läuft's mit dem? Wer versteht sich da nicht gut? Und da wurde sehr viel abgeräumt, glaube ich. Oder da war Merkel auch einfach super informiert. was diese Leute wusste, für was Themen in den Ländern, haben und ja, wo sie und auf welche Befindlichkeiten sie Rücksicht nehmen muss. Und das findet jetzt anscheinend in der Form nicht mehr statt.
Also sondern was findet dann statt?
Es wird abgearbeitet, was ist denn morgen los im Bundesrat? Also nochmal, ich bin nicht selber dabei, es wird mir einfach so geschildert. Es wird abgearbeitet, was ansteht und dann unterhält man sich noch kurz und dann tschüss. Dann geht zumindest Merz, hat nicht die Geduld oder auch nicht das Interesse anscheinend, sich da vertieft reinzubringen. Und er zahlt dann den Preis dafür. Das sieht man an dieser 1.000-Euro-Prämien-Niederlage im Bundesrat. Das sieht man aber an vielen Entscheidungen, wo die Abstimmung mit den Ministerpräsidenten, die enorm wichtig ist in einem Land wie Deutschland, wo ja die Macht da auch bei den Ländern sehr stark liegt und die sehr viel Einfluss nehmen können, wenn du mit denen keinen guten Draht hast, wenn du nicht spürst, tragen die das mit, was du machst. Ja, das war ja ihr Job, bevor sie, bevor Scholz dann noch weiter aufgestiegen ist, die Koordination mit den Ländern. Mhm. Und ich glaube, da hatte auch Scholz schon von der Komplexität her nicht nur in seiner eigenen Regierung war er immer bemüht um dieses Ausgleichen, sondern eben auch mit den Bundesländern.
Sie dürfen sofort, Herr Schmidt, weil es gerade auch um Angela Merkel ging und die hatte und Friedrich Merz auch wie der Vergleich sozusagen.
Ja, also leicht war es mit dem Ministerpräsidenten auch zu Zeiten von Angela Merkel nie. Die Ministerpräsidenten sind sehr selbstbewusst. Die Ministerpräsidenten nehmen auch gerne, was sie bekommen können vom Bund und sind sich ja meistens einig, parteiübergreifend. Auf der anderen Seite war es allerdings auch so, dass uns immer klar war, das Kanzleramt ist der Ort in der Republik, wo das gesamtstaatliche Interesse zusammengedacht wird. Also Bund und Länder übergreifend. Es gibt keinen anderen Ort. Der Ressortminister macht sein Ressort. Der Ministerpräsident kümmert sich um Sachsen-Anhalt oder um Brandenburg. Das Kanzleramt ist aber der Ort, wo man überlegen muss, wie kann dann eine Lösung aussehen, die insgesamt für das Land richtig ist. So. Und da ist es in der Tat so, wie es eben geschildert worden ist. Es wird zu Anfang immer die Tagesordnung des Bundesrates in der Woche besprochen. Da gibt es oftmals so Probleme, die gelöst werden müssen oder auch nicht gelöst, wenn jemand gesehen hat, bei dem einen Beispiel, das Sie gebracht haben.
1.000 Euro.
So, ja. Und dann geht die Debatte natürlich weiter zu Themen, wie geht es weiter mit Besetzungen am Bundesverfassungsgericht, wenn die Länder ein Vorschlagsrecht haben, der Bund, wie geht es weiter mit europäischen Vorhaben, wo die Kanzlerin im Europäischen Rat entscheidet, aber die Ministerpräsidenten aufpassen, wie ein Luchs, dass die Länderinteressen nicht vernachlässigt werden. Da geht es um die Frage, wie man grundsätzliche Weichenstellungen in der Koalition vorbereitet. Da werden dann keine Beschlüsse gefasst, aber es ist sozusagen für das Entstehen des Prozesses wichtig. Und ich glaube, dass Friedrich Merz da sicherlich auch mit dem allerbesten Vorsätzen an die Dinge herangeht und die Leute auch einbinden möchte. Warum das dann in dem einen oder anderen Falle nicht gelingt, das weiß ich nicht. Aber selbst ein alter Fuhrensmann wie Wolfgang Schäuble hat in seinen Memoiren geschrieben, 16 Ministerpräsidenten und ein Schäuble, weil er mal bei Bund Länder Finanzen erlebt hat, dass alle 16 sich gegen ihn verschworen haben und die Kassen des Finanzministers geplündert haben.
Wollen wir nochmal bei dem Beispiel von vorhin bleiben, ne? Würde ich von Ihnen beiden gerne nochmal die Einschätzung hören. Sie sagten auch gerade, Herr Altmaier, so habe ich Sie verstanden, also mit Hilfe von Mimik und Gestik, gar nicht so schlimm, was er da gesagt hat. Da fallen mir andere Dinge ein. Was war für Sie rhetorisch sozusagen der Tiefschlag, von dem Sie sagen, das geht so nicht, das kann man so
also
nicht.
Also das können Sie jetzt von mir nicht erwarten. Ich habe in meinem ganzen politischen Leben noch nie einen anderen, der in der Politik Verantwortung hat, persönlich kritisiert. Weder von der eigenen noch von einer anderen Partei. Weil ich glaube, dass es in der Sache wenig bewirkt. Das habe ich von Angela Merkel gelernt im Übrigen. Denn wir werden ja wahrgenommen.
Aber Sie hatten ja einen Grund, gerade zuzustimmen. Das war jetzt nicht das, was ich im Kopf habe, wenn es um Misslungen in der Kommunikation geht.
Ja, natürlich. Ich bin ja auch Beobachter des politischen Geschehens und bilde mir meine Meinung.
Entschuldigung, Sie haben kürzlich darüber gesprochen, dass Sie eine echte Regierungskrise befürchten.
Eine Staatskrise, habe ich gesagt.
Staatskrise, noch schlimmer.
Ja, das ist aber keine Kritik an Personen. Sondern ich habe gesagt, wenn diese Koalition es nicht packt, wenn sie nicht zusammenbleibt, dann besteht die Gefahr, dass wir ganz ähnlich wie in Weimar. Ich vergleiche die AfD übrigens nicht mit der NSDAP. Aber in Weimar ist die letzte parlamentarische Regierung gescheitert an einer drittrangigen Frage der Höhe von Sozialbeiträgen.
Genau.
Und danach war es nicht mehr möglich, eine Regierung mit parlamentarischer Mehrheit zustande zu bringen. Wolfgang Schmidt hat völlig zu Recht gesagt, diese große Koalition hat gerade mal noch 15 Stimmen über den Durst im Bundestag. Das ist weniger als in unserer letzten Koalition mit der FDP. Von 2009 bis 2013.
Aber Sie trauen der Regierung ja das Scheitern zu. Das ist ja der Punkt. Sie würden ja nicht warnen, genau. Wenn Sie nicht das Szenario sehr real fänden.
Ich finde, es war ein gutes Zeichen, dass der Koalitionsausschuss gelungen ist jetzt. Aber wir haben noch ganz dicke Bretter, die gebohrt werden müssen, auf dem Tisch. Wir haben Landtagswahlen, insbesondere in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Berlin, die eine erhebliche Bedeutung haben, wenn für das politische Klima in Deutschland. Und deshalb glaube ich schon, dass sich jeder im Klaren sein muss, dass es jetzt eben nicht nur darum geht, persönliche oder auch parteipolitische Erwägungen und Motive zu formulieren, sondern dass wir eine Verantwortung haben, dass diese Regierung und dass die parlamentarische Mehrheitsbildung intakt bleibt. So wie wir eine Verantwortung hatten in der Eurokrise übrigens, dass die Europäische Union nicht zerbricht.
Kommunikation.
Über einer nicht gelungenen Bewältigung der Eurokrise.
So, Kommunikation. Herr Schmidt, noch einmal bei dem Thema bleibend. Was ist für Sie der Moment, wo Sie sagen, das darf man so nicht sagen? Und dann direkt daran anschließend die Frage, warum sagt das dann? Warum wird immer wieder so kommuniziert? Warum bringt man das mittlerweile das halbe Land immer in Verbindung mit Friedrich Merz? Kriegt das ja hier auch im Hintergrund dass auch Unionspolitiker sagen, ja, dann kommt wieder dieser eine Satz und das macht uns das Leben wahnsinnig schwer.
Das stimmt, aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und mal überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Ist das wirklich wichtig?
Naja, schon.
Meine Wahrnehmung ist, wir haben eine Erwartungshaltung, vielleicht weil wir alle zu viele US-amerikanische Serien über Politiker sehen, da gibt es den Präsidenten, der macht, und das haben wir jetzt bei Trump auch in Wahrheit gesehen, diese Executive Orders, am ersten Tag 100 Stück. Das heißt, einer, der sozusagen von vorne führt, eben ist CEO genannt worden. Und das ist, glaube ich, auch bei jemandem wie Friedrich Merz, so von 20 Jahre raus aus der Politik, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Merkel war vorher Ministerin.
Also nicht verstanden, Scholz, in welcher Zeit wir gerade leben?
Ja, das weiß ich nicht, ob es ein Erkenntnis Problem ist, aber es gibt eine Erwartungshaltung, die mit der Rolle, gerade in Koalitionsregierung, mit den Ländern, Vermittlungsausschuss, jedes Gesetz des Bundes muss einmal durch den Bundesrat, 30-40% der Gesetze brauchen eine Mehrheit im Bundesrat. Ich habe seit 2009 keine Mehrheit mehr der jeweiligen Regierung im Bundesrat. Das heißt, diese Erwartungshaltung, und wird von der Partei wie der AfD, die ja auch sagt, die sind einfach alle da oben zu doof und das müsste man nur wollen, dann geht es schon. Und die trifft auf dieses hochkomplexe System, dann auch noch mit Koalitionspartnern, die wirklich ganz unterschiedliche Dinge wollen. Und ich glaube, an dieser Lücke zwischen der Erwartungshaltung und den realen Möglichkeiten, selbst des mächtigsten Mannes oder der mächtigsten Frau der Republik, das erleben wir im Moment. Und dann die veränderte Medienart, jetzt online, alle 2 Stunden eine neue Nachricht, eine neue Headline.
So viel mehr passiert nicht. Du ja selber mit solchen Sätzen, das kann man doch alles leicht vermeiden. Nochmal. Handwerklich. Ja. Warum passiert das dann?
Ich glaube, das ist eine Frage,
Liegt das an der Art und Weise, wie der Apparat dahinter organisiert ist? Wie das Kanzleramt organisiert ist?
Da steht man ja alleine. Also bei so einem Parteitag, das ist dann in der Regel auch nicht, weil Sie ja fragten, wer schreibt so eine Rede, ist in der Regel nicht das Kanzleramt, weil das ein Parteitermin ist. Das heißt, das wird, wenn er es nicht selber jetzt sich ausgedacht hat, wird eher in der Parteizentrale geschrieben. Und natürlich ist es immer die Schwierigkeit eines Apparates, wenn der da vorne steht oder die da vorne steht, ist sie oder ist er für sich alleine. Da können sie auch nichts steuern. Das ist dann das, wie die Leute so sind.
Ja, vor allem Merz hält sich ja auch oft nicht an das, was man versucht zu steuern. Also es ist ja so, dass ihm immer wieder auch vom Wahlkampf bis jetzt auch Botschaften vorgeschlagen werden und aufgeschrieben werden. Und er geht raus und ergänzt dann vielleicht noch einen Halbsatz. Und der ist dann das Verheerende. Ich finde zum Beispiel, gefragt nach schwierigen Kommunikationsbeispielen, finde ich diese viel schwieriger, wenn er sich zum Beispiel zu Mioska in die Talkshow setzt und halt so sagt, so die SPD muss jetzt verstehen, mit uns geht X oder Y gar nicht. Oder wir haben die und die rote Linie und das geht halt einfach nicht. Wenn du noch mitten in einer Verhandlung bist, also du musst ja mit, das ist, wie ich glaube, Herr Altmaier vorhin sagte, das ist ein Koalitionspartner, mit dem du einen Kompromiss finden musst. Und wenn du in dieser Kompromissfindung rausgehst und sagst, also die SPD muss jetzt sich jetzt wirklich mal zusammenreißen und so geht das jetzt gar nicht.
Villa Borsig.
Das finde ich halt total
Kritik, die es bei Scholz gab, dass er, und das war ja seine Technik, auch Verhandlungen zu führen, dass er in so einer Situation gar nichts gesagt hat. Und das ist ihm dann auch zum Vorwurf gemacht worden. Ja. Warum äußert er sich denn jetzt eigentlich nicht, wenn Christian Lindner als Finanzminister und FDP-Vorsitzender jenes sagt oder bei den Grünen dieses gesagt wird? Warum äußert sich Scholz eigentlich nicht? Ich glaube, Merz hat sich gesagt, ich muss, weil diese Erwartung da ist, Führung zeigen, der Mann, der auch mal mit der Faust auf den Tisch haut, der Ansagen macht, Stichwort Richtlinienkompetenz. Also alles, was man bei Scholz gesagt hat, das mache er nicht. Und das macht er jetzt. Und jetzt sagen wir auch wieder, es ist nicht richtig.
Naja, und beides ist das ja sage ich gar nicht, dass es nicht richtig ist. Ich glaube, es ist schon gut, wenn es einen Bundeskanzler gibt oder auch Bundesminister gibt, die nicht alles vorlesen, was man ihnen aufgeschrieben hat, sondern die auch selbstständig formulieren und selbstständig kommunizieren. Das ist lebhafter und interessanter. Was ich allerdings aus langer Erfahrung und das konnte man bei Helmut Kohl schon sehen, das konnte man in der Zeit, wo ich dann mit dabei war, auch an tausend Beispielen festmachen. Wenn ich einen Partner habe, den ich brauche, um etwas zustande zu bringen, meistens der Koalitionspartner, manchmal auch darüber hinaus, wenn zwei Drittel Mehrheiten notwendig sind, und dann wird es nicht leichter, sondern schwerer, mein Ziel zu erreichen, wenn ich zulasse, dass dieser Partner von meinen eigenen Leuten öffentlich unter Druck gesetzt wird. Weil dann muss der Partner ja über das Stöckchen springen. Genau. Und das trauen sich dann viele wiederum nicht, weil sie wissen, es wird bei der eigenen Anhängerschaft schlecht wahrgenommen. Ich habe dann Beispiel,
fast schon Erpressung.
Ne? Ich habe dann ein ganz einfaches Beispiel. Als wir damals die erste Eurokrise hatten mit Griechenland. Und wir hatten immer die Kanzlermehrheit mit der FDP. Aber ich war fest überzeugt, bei einer so großen Frage, wir hatten uns nie vorstellen können, Bailout zu machen, anderen Ländern Geld zu leihen. Bei einer so wichtigen Frage für Europa und für das Land wäre es doch gut, wenn wir im Bundestag eine breitere Mehrheit hätten. So, und da gingen die Blicke von uns natürlich so Richtung SPD, Opposition, Richtung Grüne, Opposition. Und die taten sich beide schwer damit. Jürgen Trittin tat sich sehr schwer damit, obwohl er pro-europäisch ist, und andere auch. Und am Ende ist es uns gelungen, einen großen Konsens zustande zu bringen. Wir hatten unsere eigene mit der FDP, aber wir hatten auch die Grünen und die SPD zu 80% an Bord. Aber nur deshalb, weil wir sie vorher nicht öffentlich unter Druck gesetzt haben, nach dem Motto, ihr müsst hier zustimmen, ansonsten seid ihr keine guten Europäer oder Demokraten. Das ist ein Schritt, der für Politiker wie ganz schwer manchmal zu verstehen ist.
Können Sie mal erklären, sowas wie die Villa Borsig? So ein Ding, das komplett in die Fritten geht, um es mal populärwissenschaftlich zu sagen. Wie kann sowas passieren? Muss man nicht, wenn man merkt,
dass erstmal drei unterschiedliche Parteien waren, diesmal tatsächlich, also auch die CSU ist als eigener Akteur aufgetreten, nicht wie sonst üblich
Schwesterparteien. Aber du hast ja die Telefonnummern dieser Leute, die kannst du ja vorher anrufen.
Das Problem ist, ich habe ja auch ein paar sozusagen verschiedene Regierungskonstellationen erlebt. Drei ist wirklich nochmal eine andere Nummer als zwei. Weil ich eben nicht, ne, wenn wir uns einigen, wenn wir diskutieren, dann sind wir irgendwann einig, Handschlagen ist okay. Wenn jetzt aber Peter Altmaier noch mit einbeziehen müssen, entweder diskutieren wir ewig oder wir beide diskutieren, dann gehe ich mit dem Ergebnis, das wir haben, zu Altmaier, sage, wir würden das jetzt so machen, sagt Altmaier, nee, da muss ich wieder zu Ihnen zu.
Altmaier wäre jetzt Markus Söder in dem Spiel.
Das waren doch immer schon drei, und das verstehe ich jetzt nicht. Die CSU war doch früher auch dabei.
Früher zum Beispiel bei der letzten großen Koalition, wo ich dann die SPD-Ressorts sozusagen im Auftrag von Scholz koordiniert habe auf dieser sogenannten Sherpa-Ebene jetzt, war die CSU überhaupt nicht mit dabei. Jetzt sitzt die CSU immer im Kanzleramt in den Runden mit dabei. Da hat sich auch was verändert. Und mit dreien ist es einfach komplizierter. Und ich glaube, was bei der Villa Borsig passiert ist, ist, dass die Vorbereitung schwieriger war und dass es dann auch nicht die Rückkopplung jeweils gegeben hat zu den eigenen Leuten.
So.
Und dann sitzt man da und dann rennt die Zeit und es gibt den öffentlichen Druck, ihr müsst jetzt irgendwas machen. Und gleichzeitig gibt es wirklich grundsätzliche Unterschiede in der Vorstellung, okay, was zu tun
ist. Aber dann nochmal die Frage, Maschinenraum der Macht, Sie beide, dann bist du Kanzleramtschef. Das ist doch dann genau der Job, das so vorzubereiten. Es gibt dieses berühmte Foto von Ihnen in der Zeit mal beschrieben, wo Sie da auf dem Boden sitzen mit dem Laptop und ihr sehr müdes, graues, blasses Gesicht, schon ein bisschen so stoppelig, irgendwie länger nicht rasiert, wird von diesem Bildschirm beleuchtet. Und rundherum stehen die entscheidenden Akteure. Und Sie sitzen da so ganz unkonventionell auf dem Boden und schreiben und machen. Und bis morgen ist
so. Er muss ja Protokoll führen.
Ja. Er ist da gar nicht so Protokoll führen, sondern es ging um die Frage natürlich, das ist ja so, am Ende ist ja dann dieser berühmte Text, der dann irgendwie das Ergebnis mitgibt, damit die Abgeordneten wissen, wie man die Gesetze dann machen soll. Und da wird natürlich hart gerungen. Und gerade mit drei Partnern wird dann wirklich zum Teil um jede Formulierung, um jeden Satz gerungen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man das auch direkt mitschreiben kann und gucken kann, wollen wir es so rum machen oder wollen wir es nicht so machen.
Das übrigens ist was habe ich gerade irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen oder gehört, dass jetzt doch bei der jüngsten MPK Hendrik Wüst gefragt haben soll, wo sind denn die Leute mit den Laptops? So, weil das scheint es ja jetzt nicht mehr zu geben. Also früher war es so, dass dann der Textentwurf an die Wand geworfen wurde und dann hat jemand wie Wolfgang Schmidt da mitgeschrieben und rumformuliert und jetzt gibt's das irgendwie nicht mehr. Und
ach, ich glaube, es gibt es jetzt auch. Es ist halt, es ist komplexer. Wie immer fehlt das Geld und es ist eine Riesenerwartung da. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wenn ich das ein bisschen kritisch sagen darf, dass man natürlich während des Wahlkampfs, Peter Altmaier das ja auch ein bisschen angedeutet, eine Erwartung geweckt hat, die jetzt schwer erfüllbar ist. Ja. Und jetzt prallen wieder Erwartung und Realität aufeinander.
Ist es Handwerk oder nicht? Das ist doch Handwerk.
Handwerk ist richtig. Und deshalb ist ja auch spannend, Wolfgang Schmidt war immerhin lange, lange Zeit in der Hamburger Senatskanzlei mit genau diesen Dingen beschäftigt und in den Ministerpräsidentenkonferenzen mit vertreten und dann nachher bei Olaf Scholz. Ich selber, ich habe mal die Kanzlerin gefragt, da war sie noch gar keine Kanzlerin, als klar war, sie wird, was ich mir eigentlich vorstellen könnte. Und da sagte ich, ja, eigentlich würde ich gerne parlamentarischer Staatssekretär werden. Wie sagte sie, da bist du gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich dachte, du wolltest stellvertretender Fraktionschef werden für Europa, Außenverteidigung. Und dann habe ich gesagt, na, ich würde gerne lernen, wie man regiert. Ich hatte damals nicht die Idee, dass ich Minister werde oder sonst irgendetwas, aber ich fand es spannend und interessant, einem Minister wie Wolfgang Schäuble zuzuschauen bei der Arbeit und zu sehen, wie das in der Praxis läuft. So, und wenn man jetzt das Kabinett sich ansieht, dann ist beispielsweise Alexander Dobrindt einer, der eine anerkanntermaßen über Parteigrenzen hinweg gute Arbeit macht, der mit einem komplizierten Thema besser zurechtkommt als fast alle seine Vorgänger. Und Alexander Dobrindt ist jemand, der über viele Jahre politische Erfahrung gesammelt hat, der gelernt hat als CSU-Generalsekretär, als Bundesminister für Verkehr, als CSU-Landesgruppenchef und dann als Bundesinnenminister. Und das Zweite, was in der Villa Borsig aus meiner Sicht schiefgelaufen ist, war, dass man dort den Parteivorsitzenden einfach und all den anderen Verantwortlichen, die hatten dann eine Liste mit allen möglichen Vorschlägen, aber die Vorschläge waren nicht zu Kompromissen zusammengebunden.
Das ist doch.
Und das muss man klären vorher, weil in so einer großen Runde, wo dann doch 10 Leute wieder am Tisch sitzen aus 3 verschiedenen Parteien, ist es halt eben dann ein bisschen schwerer für jeden, über seinen Schatten zu springen.
Aber muss man das nicht
hätte formuliert werden müssen,
ja,
das war schlecht vorbereitet.
Natürlich. Und deshalb sage ich, dass die Regierung sich finden muss, weil ja ganz viele auch neu in ihren Ämtern waren. Und wir haben jetzt einige Fortschritte gesehen, die Gesundheitsreform, die Rentenreform und das Reformpaket in dem letzten Koalitionsausschuss sind alle noch nicht im Bundesgesetzblatt erschienen, aber es war mehr, als man der Regierung nach den ersten Übungen so zugetraut hat.
Aber wenn ich noch eine Sache sagen darf, also eine Sache finde ich zur Ehrenrettung der Villa Borsig, des Villa Borsig-Teams. Es gab ja auch dieses chaotisierende Element des Iran-Kriegs und der Spritpreise, das da so von der Seite reinkam. Und die Frage, wie handeln wir jetzt akut, um die Leute zu entlasten, verwob sich dann mit einem insgesamt schlecht vorbereiteten Ereignis und mit einem Katalog, der irgendwie der nicht durch alle
akzeptiert, aber
von allen Stakeholdern
irgendwo ist immer irgendwas, hätte ich jetzt was gesagt, ne? Das haben Sie ja nun auch so erlebt. Also normal ist ja an dem Job nichts. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das Reizvolle, dass es nie diese Routine, diese Normalität ist, sondern im Grunde ist auch immer alles gleich historisch und so weiter und wahnsinnig aufgeladen. Personalvertrauen, die einzelnen Akteure, ist das ein Thema bei Friedrich Merz? Also vertraut Friedrich Merz wirklich Jens Spahn? Und vertraut Jens Spahn wirklich?
Vielleicht auch besser so, aber im Fall von Jens Spahn. Aber generell, glaube ich, vertraut Friedrich Merz sehr wenigen Leuten.
Und okay, und vertraut Friedrich Merz Carsten Linnemann, seinem Generalsekretär?
Also ich glaube schon, dass er ihnen vertraut im Sinne von, dass er weiß, dass gerade jemand wie Carsten Linnemann extrem loyal ist. Und dass der, also Vertrauen im Sinne von, der tut mir nichts, ja. Aber Vertrauen im Sinne von, ihn ernst nehmen als einen Berater, der bei mir etwas einspeisen kann, dass ich dann als wertvollen Rat annehme und das vielleicht meine Meinung ändert. Das glaube ich nicht, weil Merz sieht, glaube ich, die Leute in seinem Umfeld, auch die er sich persönlich ausgesucht hat, auf den höchsten Ebenen, als Mitarbeiter letzten Endes. Als Leute, die irgendwie liefern müssen für ihn. Und das hat er auch in dem Spiegel-Interview gesagt. Das fand ich interessant, dass er, da hat er irgendwie darüber gesprochen, dass er ja, dass die Stimmung in der Koalition auf der Mitarbeiterebene super sei. Also im Kabinett würden sich alle gut verstehen. Und so diese Haltung, dass Minister Mitarbeiter sind, also dass das nicht, ich meine, das ist jetzt wirklich der höchste Teil irgendwie der Führungsmannschaft und das sind deine Sparringspartner und das sind nicht Leute, die du irgendwie entlassen kannst, wenn der Probezeit, wenn die nicht liefern oder so, sondern das müssen ja Leute sein, die für dich so durchs Feuer gehen, aber wo du auch weißt, mit denen kann ich arbeiten und die können meine Meinung ändern und bei denen werfe ich was ab und dann kümmert sich jemand. So.
Vielleicht ist Vertrauen auch das falsche Wort, aber wenn du jetzt jemanden wie Jens Spahn zu deinem Fraktionschef machst, dann weißt du, dass du definitiv da jemanden sitzen hast, der ein absoluter Vollprofi ist. Das ist ein Vollprofi, der weiß, wie es geht.
Ja, Jens Spahn war halt eben auch 4 Jahre Minister.
Ja, nicht
und
nur
davor
das.
Hat er andere Ämter gehabt.
So. Ja. Schäuble und so weiter, aber auch einer der Lehrmeister. Ja. Also wenn einer weiß, wie Macht funktioniert, wie die Statik der Macht auch funktioniert, dann ist es Jens Spahn. Wenn du dem von vornherein unterstellst, der will eigentlich deinen Job, warum berufst du ihn dann?
Also ich glaube, es war ein bisschen auch ein Mangel an Alternativen. Es war, also er hat, Jens Spahn hat sich sehr, glaube ich, für Merz eine wichtige Rolle gespielt in den Koalitionsverhandlungen. Er war jemand, der fachlich im Bilde war. Er war einer der wenigen, wie er Altmaier gerade sagte, mit Regierungserfahrung. Ja. Und ich glaube, er kam an ihm auch einfach nicht vorbei. Also das ist, so, aber das ist kein. Interessanterweise hat ja Merkel auch mit Volker Kauder damals einen Fraktionschef gewählt, der eigentlich kein klassischer Verbündeter von ihr war. Der hat ja sogar ihr damals die Nachricht überbracht: Wir wollen dich nicht als Kanzlerkandidatin, als sie noch Parteichefin war.
Das ist natürlich souverän.
Und, das war aber eine andere Art. Das war nicht sozusagen aus der Not raus, sondern sie hat gesagt: Das ist jemand. Ich gebe dem jetzt eine Chance. Und der hat dann aber auch dieses Vertrauen, das Sie gerade erwähnt haben, bekommen. Und der war dann auch im Inner Circle, der wurde integriert und der hat diese Chance dann genutzt und wurde ja dann über Jahre der wichtigste Architekt ihrer Politik.
Was ich an dem Punkt jetzt bei Friedrich Merz nicht verstehe, ist, du hattest einen Fraktionschef, der über alle Maßen in dieser Fraktion beliebt war, Thorsten Frey.
Der ist auch ein parlamentarischer Geschäftsführer. Er selber war der Fraktionschef, Friedrich Merz.
Ja, einen Kandidaten dafür.
Das ist wahr, Aber jemand, der dennoch in dieser Fraktion eine entscheidende Rolle gespielt hat, der auch in der Öffentlichkeit regelmäßig präsent war.
Da kommt ja diese Frage des Vertrauens. Also das ist jetzt unter Friedrich Merz der erste parlamentarische Geschäftsführer gewesen.
Ja, und dann machst du den zum Kanzler.
Genau, weil du mit dem 3,5 Jahre sehr intensiv diese ganzen taktischen, strategischen Fragen besprochen hast. Als erster parlamentarischer Geschäftsführer, Peter Altmaier war das auch mal, bist du natürlich auch so ein Allrounder. Du musst zu jedem Themen dich auskennen. Und das heißt, für die Frage, wer Kanzleramtschef werden soll, ist so ein erster parlamentarischer Geschäftsführer schon eine gute und eine sinnvolle Wahl. Und du musst ja überlegen, wen hast du dann sonst noch da und wen könntest du sonst machen? Ich hätte noch 2 super Kandidatinnen gehabt aus Staatskanzleien, Natalia Leminski und Carolina Gernsauer aus NRW. Aus Bayern. Das sind 2 absolute Top-Profis. Ja,
also die
wäre halt sozusagen Team Wüst.
Die Frau und hinter Söder und den Mann hinter Wüst.
Hinter Wüst, das sind Leute, ich glaube, Peter Altmaier hat auch schon mit denen zusammengearbeitet, die sind einfach wirklich super. Aber wenn du jemanden willst aus deinem unmittelbaren Umfeld, wo du dieses Vertrauen hast, dann ist Thorsten Frey eine absolut plausible und gute Wahl.
Aber ich mein,
und dann
Mann
jemanden von, als Fraktionsvorsitzende wie Jens Spahn zu nehmen, der ein Vollprofi ist, der auch das Vertrauen der Abgeordneten hat, ist auch richtig. Und ich bin immer ein bisschen skeptisch. Mir ist das zu viel Medienblase, zu sagen, der sitzt da jetzt schon die ganze Zeit und versucht, den Kanzler quasi zu beerben, sondern der weiß auch, dass sein Erfolg davon abhängt, dass Friedrich Merz ein erfolgreicher Kanzler ist.
Richtig.
So, das habe ich auch nicht gesagt. Also er arbeitet nicht gegen Merz.
Genau, das glaube ich auch.
Was ich glaube,
wo dieses Vertrauen zentral ist, ist eher auch in dieser Koordinierungsrunde. Weil ich ja, wenn ich Kompromisse versuche zu verhandeln, muss ich ja austesten, wie könnte das denn aussehen, wenn beide Parteien oder drei Parteien da reingehen und sagen, das ist unsere Position, wir bewegen uns nicht. Muss ja irgendjemand anfangen zu sagen, wie wäre es denn, wenn? Und da muss ich ja anfangen, meinetwegen zu sagen, wie wäre es denn, wenn ich hier nachgebe? Könntet ihr euch vorstellen, da dann was auch nachzugeben? Und da brauche ich ein absolutes Vertrauen, dass das, was ich angeboten habe, in diesem kleinen Kreis bleibt. Weil wenn das weitererzählt wird, dann töten einen die eigenen Leute. Aber wenn ich hinterher mit einem Gesamtergebnis komme, das ein guter Kompromiss ist in der Sache, wo alle sich irgendwie wiederfinden, sind alle glücklich. Und ich glaube, dass es am Anfang ein bisschen daran gehakt hat. Und das lag aus meiner Sicht nicht so sehr an denen, die da verhandelt haben. Also ne, Thorsten Frey, Björn Böning für die SPD, der Staatssekretär von Lars Klingbeil aus dem Finanzministerium und Dobrindt und Carolina Gernbauer. Sondern das hat auch was damit zu tun, haben die Verbindungen dann wieder zu den Chefinnen und Chefs so richtig funktioniert? Und war das, was man in dieser Sherpa-Runde verabredet hat, dann jeweils rückgekoppelt mit allen? Weil sonst kommt man, wie Peter Altmaier sagt, in diese Runde des Koalitionsausschusses. Der ist im, aus meiner Sicht sogar ja klein. Wir hatten 17 Leute, ja, 6 Grüne, 6 FDP, 5 SPD. Und da ist es wahnsinnig schwer, beziehungsweise dauert dann eben mal 36 Stunden, wirklich zu Ergebnissen zu kommen.
Herr, also, Herr Altmaier, dann...
Ja, erstens glaube ich, dass, was Thorsten Frey angeht, er wirklich einer der fähigsten in der Fraktion ist, die wir hatten. Er war als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Innenpolitik und Sicherheitspolitik zuständig. Er war ein hervorragender erster PGF und... als jemand, der das Kanzleramt kennt, genau wie Wolfgang Schmidt, der lange genug und oft genug drin war. Ich glaube, er macht auch eine wirklich gute Arbeit. Aber wir leben nun einmal auch in einem politischen System, wo es letzten Endes auch ein bisschen davon abhängt, wie der Kanzler die Aufgaben verteilt im inneren Zirkel derer, die die Politik organisieren. Und zum Beispiel, ich hatte als erster parlamentarischer Geschäftsführer, war ich Mitglied im Koalitionsausschuss mit der FDP. Die FDP hatte sich mit uns geeinigt, da hat mich keiner gefragt, weil ich noch nicht so weit war. Die hatten sich geeinigt, in jeder Sitzungswoche einen Koalitionsausschuss. Unabhängig davon, ob irgendwas fertig verhandelt war oder nicht. Und da saßen wir zusammen, ich war dann dabei, und es kam nichts dabei raus. Es wurde alles durchgestochen, alles war in der Presse, jeder hat versucht, einen Vorteil zu finden. Und am Ende ist in der Runde gar nichts mehr besprochen worden. Als ich dann
Immer, wer das durchsticht?
Man hat Vermutungen, manchmal weiß man es positiv, in anderen Fällen lässt es sich nicht klären. Das ist von Fall zu Fall sehr verschieden. Jedenfalls, als ich dann Chef des Kanzleramtes wurde...
Wenn man das weiß, spricht man den oder die dann an und sagt dir mal zu, ich weiß, dass du bei BILD wieder
angehörst. Nein, das ist eher selten.
Man behält das für sich?
Ich habe eine schöne Anekdote. Als erster parlamentarischer Geschäftsführer hat man mit das Privileg, in jeder Sitzungswoche die Journalisten, die über die eigene Partei berichten, zu empfangen zum Frühstück und denen zu erklären, wie die Lage ist. Und da habe ich etwas gesagt.
Und, was haben Sie gesagt?
Das erzähle ich Ihnen nicht, das war nämlich geheim. Also jetzt nicht geheim im Sinne von geheim.
Dann wenig später in der Zeitung offensichtlich.
Nicht in der Zeitung, sondern dann sind anschließend die Journalisten zum Vizekanzler und Außenminister Guido Westerwelle marschiert, zu einem Hintergrundgespräch. Und dann hat einer von denen dort gequatscht. Und dann ist mir wiederum hinterbracht worden von anderen, die dabei waren, dass der gequatscht hat und dass Westerwelle nicht amüsiert war. So, ich habe das weder mit Westerwelle noch noch mit einem Journalistenkollegen besprochen, weil es ja zu nichts führt. Es nutzt ja auch nichts, wenn ich jemanden bloßstelle oder jemanden blamiere. Ich muss mit diesen Leuten auch in Zukunft gemeinsam arbeiten. So, und mein Wunsch an Angela Merkel war damals, dass ich gesagt habe, sollen wir nicht versuchen, die Koalitionsausschüsse erst dann zu machen, wenn wir wissen ungefähr, ob wir ein Ergebnis kriegen können. Und das war gar nicht so einfach, weil natürlich alle Parteivorsitzenden sagen, wir müssen doch von Zeit zu Zeit einen Koalitionsausschuss machen. Auf der anderen Seite, wenn ein Parteivorsitzender was haben will, um seine eigenen Anhänger zu erfreuen, dann drängt er auf einen Koalitionsausschuss. Und dann kann man auch vielleicht leichter einen Kompromiss erzielen, wenn man ihm sagt, du musst was rüberwachsen lassen. Und dann machen wir auch einen Koalitionsausschuss und fassen die Beschlüsse. Das muss jeder sich selber ausbaldowern, wie das geht. Unter Angela Merkel waren wir 4 Kanzleramtschefs. Thomas de Maizière, Ronald Pofalla, Helge Braun und Peter Altmaier. Und wir waren ganz unterschiedliche Typen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, dass wir am Ende eine gute Arbeit gemacht haben. Und also über mich rede ich jetzt nicht, aber über die anderen kann ich das sagen. Und das traue ich auch dem Thorsten Frey zu. Aber es muss vorher sichergestellt sein, dass klar ist, wie die Verantwortlichkeiten in dem Maschinenraum der Macht verteilt sind.
Mhm. Frau Hamann, Frey ist eine interessante Personalie, ne? Wenn man darüber redet, was in dieser Koalition irgendwie nicht so richtig rund läuft. Man hat immer das Gefühl, Dinge, die eigentlich auf viel, viel tieferer Ebene geklärt werden müssten, landen auf spektakuläre Weise immer ganz oben beim Chef.
Ja.
Und Merz hat dann das Problem direkt vor der Tür, statt es vorher abzuräumen, deutlich vorher abzuräumen, sodass es ihn erst gar nicht erreicht.
Ja. Das ist seine Aufgabe und der ist er nicht gerecht geworden in dieser ersten Phase. Der Koalitionsausschuss jetzt ist das erste Mal, finde ich auch, dass da wirklich etwas abgeliefert wurde, was funktioniert hat. Und das lag daran, dass die Runde erweitert wurde. Das lag daran, dass man die Fraktionsvorsitzenden und den Landesgruppenchef der CSU mit eingebunden hat. Und dann ging es auch. Und das heißt nicht, dass, also Thorsten Frey ist ein sehr angenehmer, glaube ich, auch wirklich beliebter und kompetenter Mann an sich. Aber er hat diese diese Aufgabe nicht gestemmt in dieser ersten Phase. Und er hat zugleich auch interessanterweise das fortgesetzt, was Sie ja eingeführt hatten als erster Kanzleramtschef, nämlich in Talkshows zu gehen und sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Vorher war es so, den Chef-PK sahst du nicht. Der hat auch keine Interviews gegeben. Sie
Wolfgang
haben sofort
Schmidt
geführt.
Hat man nie gesehen.
Wolfgang Schmidt hat man auch nicht gesehen.
Mich übrigens auch nicht.
Da war die Koalition aber schon zu Ende.
Nein, also an einem bestimmten Punkt hat man sie gesehen.
Nein, es war so.
Während der Flüchtlingskrise.
Genau. Die Kanzleramtschefs scheuen das Licht der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, sich zu politischen Streitfragen erstmal zu äußern. Weil es dann schwerer ist, die Kompromisse zustande zu bringen. Und auch Thorsten Frey hat da keine Ausnahme gemacht. Er hat sich zwar medial durchaus geäußert, aber nicht zu diesen strittigen Themen so positioniert, dass er polarisiert hätte. Ich bin erst dann öffentlich in Erscheinung getreten, als wir die großen Aufgaben des Koalitionsvertrages abgearbeitet hatten, als das Vertrauen zwischen den Partnern funktioniert hat und dann in der Flüchtlingskrise die Notwendigkeit bestand. Und das war dann in Absprache natürlich mit der Bundeskanzlerin.
Das heißt, die hat sie vorgeschickt auf gut Deutsch?
Nicht vorgeschickt, sondern es war klar, das ist eine Verantwortung, die liegt bei der politischen Führung, bei der Bundeskanzlerin und ihrem Kanzleramtschef, natürlich.
Gut, es hätte auch einen Generalsekretär gegeben, ne? Es hätte eine Menge Leute gegeben,
aber
die das hätten sagen können.
Aber das ist zum Beispiel eine Frage, wo sich der Kanzler immer dann auch oder die Kanzlerin Gedanken machen muss, was ist jetzt die richtige kommunikative Ebene? Mhm. Ist es etwas, wo der Kanzleramtschef, der Generalsekretär, der Fraktionsvorsitzende, der parlamentarische Geschäftsführer oder der Kanzler selber vor die Kameras treten muss. Angela Merkel hat das zum Beispiel nur ein einziges Mal gemacht, dass sie von sich aus ganz zu Beginn etwas gesagt hat. Das war die Corona-Pandemie, weil sie völlig unprecedented, also ohne jedes Beispiel war in der Geschichte. Und es war so, dass niemand wusste, wie es ausgeht, dass niemand wusste, wie viele Leute sich infizieren werden, wie man mit der Pandemie, mit der Wirtschaftskrise fertig wird. Und dann hat sie davon Gebrauch gemacht. Ansonsten war sie eher zurückhaltend.
Nochmal Migrationskrise, weil das wirklich ein dominantes Thema war. Dieses eine entscheidende Treffen, in dem beschlossen wurde, die Grenzen nicht zu schließen, die waren ja offen. Wird ja fälschlicherweise immer wieder gesagt, Grenzen wurden aufgemacht. Die waren offen. Ja. Aber es wurde beschlossen, sie nicht zu schließen. Thomas de Maizière war damals, glaube ich, Innenminister, der ja alles bereits vorbereitet hatte, um sie zu schließen. Diese entscheidende Sitzung, wo fand die statt?
Nein, da gehen jetzt zwei Dinge durcheinander. Das erste ist, wir hatten den Tag, als Viktor Orban die ungarischen Flüchtlingslager geöffnet hat. Das war ein Verstoß gegen EU-Recht. Er war zuständig, weil die bei ihm angekommen sind, als erstem EU-Land, die Asylverfahren dort durchzuführen. Dann hatte er mehrere 10.000 Flüchtlinge. Und dann hat er gesagt, die wollen ohnehin bei mir nicht bleiben. Die wollen alle nach Deutschland, nach Niederlande, nach Schweden. Und hat gesagt, okay, in diese Richtung geht's nach Wien und von dort weiter nach Deutschland. So, das war ein Freitagabend. Und an diesem Freitagabend sind wir davon mehr oder weniger überrascht worden, obwohl die Zahl der Flüchtlinge schon in den Wochen vorher gestiegen war, die nach Deutschland kamen.
Wo waren Sie da alle?
Ja, die Kanzlerin war in Berlin. Ich war auch in Berlin, war aber zu dem Zeitpunkt unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit der Lufthansa und mit der französischen Fluggesellschaft von Berlin über Frankfurt nach Evian, wo sich große, wichtige Unternehmensführer der deutschen und der französischen Industrie getroffen haben. CEOs, genau. Und als ich in Frankfurt zwischengelandet bin, war die Mailbox bereits voll. Ein Anrufer aus Ungarn, Anrufer aus Deutschland. Und natürlich habe ich mich dann rückgekoppelt, auch mit der Bundeskanzlerin. Dann war klar, das ist hat eine Qualität. Da müssen wir sowohl europäisch wie national koordinieren. Und das Hauptproblem war, Thomas de Maizière war zu diesem Zeitpunkt sehr krank.
Genau.
Sehr krank, das ist auch öffentlich dokumentiert.
Genau. Richtig krank.
Gleichzeitig war der Horst Seehofer, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident, nicht telefonisch erreichbar.
War irgendwo im Altmühltal?
Ja, jedenfalls, wir hatten gar keine Zeit, da irgendwie Ordnungsverfahren durchzuführen, wo er sich genau aufhält, ob zu Hause oder im Altmühltal. Jedenfalls war dann klar, die unmittelbaren Fragen, die zu klären waren, mussten diskutiert werden mit den europäischen Außenministern.
Halt mal, darf ich einmal kurz dazwischen fragen? Ja. Haben Sie heute in der Rückschau das Gefühl, Horst Seehofer wollte nicht erreicht werden?
Ja, ich glaube aber, dass er lautere Motive hatte. Das habe ich noch nie öffentlich in dieser Form gesagt, aber ich habe mit Horst Seehofer viel zusammengearbeitet. Und ich glaube, er war in einer sehr, also ich weiß nicht, ob er nicht wollte oder nicht konnte, aber er war ja in einer sehr schwierigen Situation.
Und er war in einem
Funkloch. Hätte er beispielsweise gesagt, okay, wir machen das so, wie wir es gemacht haben, hätte er möglicherweise die Kritik in der CSU gehabt, warum hast du uns vorher nicht gefragt und wir sehen das ganz anders. Und hätte er umgekehrt gesagt, nein, ich bin nicht einverstanden, hätte er ja die Verantwortung übernommen dafür, dass diese Leute sozusagen im Niemandsland zwischen Ungarn und Deutschland irgendwo mit erheblichen humanitären und sonstigen Konsequenzen auf der Strecke geblieben wären.
Also war das Funkloch die Rettung?
Ich weiß es nicht. Ich spekuliere darüber nicht.
Nein, aber Sie haben ja gerade gesagt, er hatte lautere Motive, nicht erreicht werden zu wollen.
Jedenfalls, ich kann es auch deshalb sagen, weil es ja auch schon veröffentlicht worden ist, jedenfalls habe ich dann auf dem Weg nach Evian natürlich mit der Staatssekretärin von Thomas de Maizière, mit Emily Haber telefoniert. Ich habe telefoniert mit Carolina Gernbauer, der Amtschefin damals von Seehofer, heute von Söder.
Genau.
Eine wirklich ganz hervorragende Amtschefin. Und dann hat sich herausgestellt, wir müssen mit allen Bundesländern reden und haben, lieber Wolfgang, du erinnerst dich vielleicht daran.
Ich habe
dann das Lagezentrum im Kanzleramt angewiesen, in der Nacht alle Chefs der Staatskanzleien zu informieren, dass wir am nächsten Morgen, noch bevor die Konferenz in Evian begonnen hat, eine Telefonschaltkonferenz machen, um dann über die Modalitäten zu reden. Das ist sozusagen Handwerk. Das andere, was dann die Politik wieder war die Frage, ob man die Grenzen wieder schließt. Das war ein paar Wochen später. Und das ist dann diskutiert worden in der Telefonschaltkonferenz mit den Chefs.
Ich habe es ein bisschen komprimiert.
Genau. Aber es waren schon sehr aufreibende und sehr und politisch sehr wichtige Zeiten.
Und noch einmal gefragt, weil wir gerade so viel auch über Personen sprechen und zum Schluss noch mal gefragt. Seehofer und Merkel verkannten sich irgendwann über dieser Frage so sehr, dass sie kaum noch miteinander können. Dass man das Gefühl hat, jetzt wird es wirklich persönlich. Mhm. Wer hat dann mit wem geredet, so dass es wieder funktionierte. Wer waren die entscheidenden Figuren?
Nein.
Und welche Rolle spielten die Generalsekretäre? Ich erinnere mich, da gab es doch diesen legendären Ausbruch von Peter Tauber, der immer sagte, wer gegen Angela Merkel ist, ist ein Arschloch und kann gehen. Zitat Ende. Ne? Habe ich das richtig wiedergegeben? So ungefähr.
Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kreis das
war. Ja gut, es waren aufgeregte Zeiten.
Ja.
Wir waren allerdings trotzdem imstande, es war ja eine große Koalition, damals war für die SPD Innenminister Boris Pistorius der Sprecher, Sigmar Gabriel war der Vizekanzler.
Damals der Landesinnenminister, genau.
Ja, genau. Und so, und wir haben, was viele nicht wissen, wir haben mit der CSU, mit der SPD immer wieder Lösungen hinbekommen für die Fragen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu entscheiden waren. Schiefgelaufen ist es aus meiner Sicht dann zu einem ganz anderen Zeitpunkt, nämlich vor der Bundestagswahl 2017, als die Flüchtlingskrise längst überwunden war und die Ankunftszahlen im Keller waren, weil wir mit der Türkei das Abkommen geschlossen hatten. Da plötzlich haben sich CDU und CSU zerstritten über die Frage der Obergrenze Asyl und waren nicht imstande, das im Wahlkampf zu lösen.
Aber da sieht man so schön, weil das war dann noch, Horst Seehofer ist Innenminister in der Regierung Merkel. Und
danach, ab 18.
Sieht sich immer mehrfach in der Politik. Und dann ist die Regierung ganz am Anfang fast auseinandergebrochen über die Frage der Grenzzurückweisungen.
Die berühmte Obergrenze, 200.000.
Genau. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen, wie es eben in der Politik auch zugeht. Heute mein Freund, morgen bekämpfen wir uns und übermorgen muss ich trotzdem wieder zusammenarbeiten.
Wir sind leider am Ende der Zeit. Danke ganz herzlich. Viel gelernt heute. Machen wir, finde ich, bei nächster Gelegenheit nochmal. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.